Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder von Flair HR, Romain Le Quéré. Heute spreche ich bei Artist on Air mit Romain Le Quéré, dem Co-Founder und Chief Revenue Officer von Flair HR, über Independent Software Vendor Programme für B2B Startups. Erstmal besprechen wir, was ist das überhaupt? Romain teilt dann seine Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit Salesforce und beleuchtet die Vor- und Nachteile, die solche Partnerschaften im Allgemeinen mit sich bringen. Das heißt, du erfährst, wie ISV-Programme das Wachstum und die Skalierung von SaaS-Lösungen beeinflussen können, welche strategischen Überlegungen GründerInnen erstmal anstellen sollten und welche Herausforderungen es auch gibt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Integration in ein ISV-Programm. Die Episode bietet also viel Mehrwert für alle, die sich damit beschäftigen, ob sie eventuell Teil eines ISV-Programms werden wollen. Und wenn euch das interessiert, dann meldet euch gerne bei uns. Wir haben gute Kontakte zu den ISV-Programmmanagern der großen Technologieplattformen und machen da gerne die Intro. Jetzt aber erstmal rein ins Gespräch mit Romain. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Romain, herzlich willkommen bei Artist on Air.
Danke dir, Janis.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben uns ein spannendes Thema rausgesucht, was wirklich super in die Zeit passt. Romain, um den Einstieg für alle, die zuhören, leichter zu machen. Wir wollen heute über ISVs sprechen, also Independent Software Vendors und ISV-Programme. Vielleicht zum Einstieg, was ist das?
Genau, also wir nutzen sozusagen als Softwarehersteller eine bestehende Plattform, die es am Markt schon gibt, eine etablierte in der Regel. Das können verschiedene Systeme sein. Bei uns ist es Salesforce geworden. Das heißt, wir bedienen uns sozusagen an der bestehenden Infrastruktur und an den Möglichkeiten, die uns die Software schon bietet und mitbringt.
Das heißt, diese ISV-Programme gibt es von den meisten großen Technologieplattformen. Du hast gerade schon Salesforce erwähnt. Sowas gibt es aber auch von HubSpot, von AWS, von Google, von Microsoft.
Genau.
Und deine Berührungspunkte mit Salesforce waren am engsten, denn wenn wir in deinem Lebenslauf mal einen Schritt zurückgehen, bevor du Co-Founder und Chief Revenue Officer von Flair HR geworden bist, warst du selber bei Salesforce, korrekt?
Genau, richtig. Ich habe bei Salesforce im Vertrieb gearbeitet und auch schon vor Salesforce für zwei Unternehmen im SaaS-Umfeld gearbeitet, für die ich Vertriebsorganisationen aufgebaut habe und dort Salesforce als CRM genutzt habe.
Und genau deshalb bist du, glaube ich, ein super Gesprächspartner für die Folge. Das heißt, Software-Seller durch und durch seit vielen Jahren. Deshalb würde ich mit dir als erstes mal reingehen, was ist denn der grundsätzliche Unterschied, wenn man Software verkauft, ob man das mit einer komplett selbstständig entwickelten Lösung tut oder als angedockte Lösung als Teil eines ISVs?
Ja, das ist eine mega gute Frage. Also ich sag mal, der große Vorteil als Teil eines oder der große Vorteil ISV zu sein, ist natürlich, dass die Plattform, auf der du baust oder auf der du unterwegs bist, dir schon eine gewisse Grundsubstanz, eine technische Grundsubstanz bietet, auf der du dann aufsetzen kannst. Das heißt, du fängst nicht von Scratch an, sondern du hast eben die Möglichkeit schon durch diese bestehende Infrastruktur schneller deine Lösung aufzubauen.
Mhm. Ihr seid insgesamt drei Co-Founder. Einer von euch hat schon früher angefangen, die Software zu entwickeln. Ist das seit Anfang an auf Salesforce geschehen oder habt ihr angefangen, das Produkt eigenständig zu entwickeln?
Nee, wir haben von Beginn an die HR-Lösung auf der Salesforce-Plattform gebaut. Wir haben im Verlauf der letzten Jahre unseren ICP und den Ansatz nochmal komplett neu strukturiert, aber Flair gab es seit Beginn an auf der Salesforce-Plattform, richtig.
Mhm. Aber du hattest auch im Vorgespräch schon mal erwähnt, dass bis du dazugekommen bist, war es eine reine Product Company, auch noch keine eigenen Umsätze. Und dann habt ihr mit deinem Dazustoßen quasi den Hebel nach vorn gelegt und habt gesagt, jetzt steht Go-to-Market im Vordergrund und wir haben ein Produkt, was so gut ist, dass wir uns trauen, das der Welt zu zeigen und glauben, dass damit Kunden helfen zu können.
Korrekt. Ich habe natürlich schon bei Salesforce damals immer wieder gemerkt in meinen CRM- und Service-Cloud-Projekten, dass HR für viele Unternehmen im Mittelstand eine extrem wichtige Rolle spielt. Und bin auch in einem meiner Projekte damals auf Flair aufmerksam geworden, habe dann über Kontakte mir die Lösung genauer angeschaut und habe mich dann eben dazu entschieden, sozusagen die Seiten zu wechseln und vom großen Partner Salesforce dann zum ISV zu gehen.
Was war daran der Kernbeweggrund? Also ist ja eigentlich eine ganz komfortable Position, die du dir da erarbeitet hattest, und mit deiner Erfahrung in der Rolle wärst du ja sicher auch weiter nach oben gegangen.
Ja, definitiv. Also Salesforce ist ein toller Arbeitgeber und das Produkt ist sehr, sehr vielseitig und lässt sich sehr, sehr gut verkaufen. Trotz alledem hat es mich natürlich gereizt, nochmal so ein bisschen in dieses Unternehmertum mit einzutauchen und einfach mehr Möglichkeiten für mich zu haben, was meine freie Entfaltung im Vertrieb betrifft. Und ich fand das Thema grundsätzlich spannend, HR auf Salesforce zu bauen. Das ist ein Bereich, den es in diesem ISV-Kosmos noch gar nicht gibt. Und somit war die Entscheidung dann relativ schnell getroffen.
Du musst dann jetzt nochmal einen Schritt zurück machen, bitte, für mich, und konkret erklären, für welche Art von Kunden ihr eure Software anbietet, ob das nur Leute sind, die Salesforce einsetzen, oder ob ich auch als kleines Startup, was vielleicht mit HubSpot oder mit Pipedrive zusammenarbeitet, als eigenständige HR-Lösung auch Flair HR einsetzen kann. Wie funktioniert euer Geschäft?
Genau, also zu Beginn waren wir eine klassische Lösung, die auf dem AppExchange von Salesforce, also auf dem Salesforce Marketplace, als Download zur Verfügung stand. Das heißt, wir waren sehr aktiv in diesem SMB-Market. Wir haben aber dann sehr schnell gemerkt, dass dieser Markt sehr competitive ist und dass die richtigen Mehrwerte eigentlich erst für Unternehmen entstehen, die im großen Stile Salesforce schon einsetzen. Und neben Sales Service Marketing eben auch diesen sehr relevanten Punkt Personalwesen mit auf die Plattform ziehen möchten. Und insofern, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Du wolltest gerade noch erklären, ob ich Flair HR auch einsetzen kann, wenn ich mit einem anderen CRM als Salesforce arbeite oder vielleicht noch gar kein CRM einsetze als junges Unternehmen.
Danke dir. Grundsätzlich ist das natürlich möglich. Wir haben zwei Möglichkeiten, Salesforce oder beziehungsweise Flair zu positionieren. Wir sind auf der einen Seite ISV-Partner. Das heißt, wenn ich eine bestehende Salesforce-Instanz habe, gehe ich in diesen AppExchange und kann eben Flair als Applikation runterladen und direkt auf der Plattform verwenden als App. Oder wir verkaufen sozusagen die Salesforce-Infrastruktur als Reseller mit. Das bedeutet, wir sind sozusagen nicht daran gebunden, dass der Kunde schon Salesforce hat. Und das macht es für uns natürlich sehr, sehr flexibel.
Ja. Okay, das heißt, ich kann aber Flair HR nicht einsetzen, wenn ich nicht mit Salesforce arbeite.
Genau, also es ist so, beides ist möglich. Ich würde sagen, 70% unserer Kunden haben bereits Salesforce und nutzen Salesforce als CRM- oder Servicelösung. Da wir aber neben dieser ISV-Sparte auch die OEM-Sparte bedienen, das heißt, wir sind Reseller von Salesforce und können sozusagen die Plattform mitverkaufen. Das heißt, viele unserer Kunden haben mit Salesforce noch gar nichts zu tun und kaufen Flair sozusagen mit Salesforce zusammen ein. Ja, und wir legen dann sozusagen diese Instanz bei Salesforce für den Kunden an. Das heißt, der Kunde kriegt am Ende alles aus einer Hand. Es ist also keine Notwendigkeit, dass ich schon Salesforce-Kunde bin.
Jetzt kommt Werbung. Bevor wir zu dem Teil im Interview kommen, wo ich mit Romain bespreche, wie sie ihr Wachstum eigentlich finanzieren, möchte ich euch schon mal Float vorstellen. Float ist ein erfahrener und zuverlässiger Partner für die Finanzierung von SaaS-Unternehmen. Ganz egal, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren möchtet. Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für alle eure Bedürfnisse. Float ist vor allem unkompliziert. Sie sagen, das Onboarding ist super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr dann ganz nach eurem Bedarf nutzen könnt. Und ihr zahlt nur für das, was ihr dann auch tatsächlich in Anspruch nehmt, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Das heißt, ihr sprecht mit echten Menschen, die euch zuhören, individuell auf euch eingehen können und nicht mit automatisierten Systemen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse versteht, dann trefft ihr Jannis, Cedric und das Team bei vielen von unseren Veranstaltungen oder ihr schreibt Jannis ganz einfach eine E-Mail an Jannis, Jannis, at GoFloat in einem Wort.io. Ihr könnt aber auch schon mal online durchspielen, was das für euren ganz konkreten Fall eigentlich bedeuten würde. Dazu besucht einfach GoFloat.io und probiert deren Online-Rechner aus, um eure Optionen zu verstehen. Werbung Ende. Okay, heißt aber trotzdem, wenn ich mit Pipedrive oder HubSpot oder Zoho oder irgendeinem anderen CRM arbeite, dann kann ich Flare HR nicht benutzen?
Nee, genau. Also in der Kombination nicht. Es liegt natürlich immer so ein bisschen an der Fragestellung, möchte ich CRM oder Service-Daten überhaupt mit meinen HR-Daten verheiraten? Gibt es da für mich einen Mehrwert? Ne? Mhm. Insofern wäre es dann eine separate Plattform, aber das ist es ja auch, wenn ich eine andere HR-Lösung kaufen würde.
Das heißt, wenn ich mich jetzt für Personio entscheide, das ist da gibt es dann eine Schnittstelle wahrscheinlich zum CRM. Oder wie stehen die beiden Möglichkeiten gegenüber?
Naja, also du kannst natürlich immer CRM-Daten und HR-Daten auch miteinander verbinden oder diese Systeme miteinander verbinden. Grundsätzlich ist Flare eine offene Plattform. Wir nutzen ja die Salesforce-Schnittstelle und könnten dann auch darüber integrieren an andere CRM-Systeme wie HubSpot oder wie Pipedrive. Für die meisten Unternehmen, die, ich sag mal, diese etwas einfacheren CRM-Lösungen haben, besteht eigentlich kein Interesse, die HR-Lösung mit Pipedrive oder mit HubSpot zu verbinden. Wo es nachher sehr spannend wird, ist eben bei den existierenden Salesforce-Nutzern, wenn die schon einen großen Footprint haben und sehr viele Daten sowieso oder wichtige Business-Prozesse auf der Salesforce-Plattform abbilden, dann auch die HR-Thematik mit auf der Plattform zu haben. Für kleinere Unternehmen besteht da eigentlich kein großer Vorteil. Für uns aber als ISV-Partner ist, ich sag mal, der große Benefit, dass wir beides machen können oder beides bedienen können. Wir können auf der einen Seite Salesforce-Kunden bedienen und unsere Applikation auf die bestehende Salesforce-Instanz mit draufpacken. Oder die zweite Variante ist, der Kunde hat noch kein Salesforce, er nutzt HubSpot, er nutzt Pipedrive etc. Und wir verkaufen ihm Flare mit der Salesforce-Plattform, die dann auch die Möglichkeit bietet, sich mit CRM-System XY zu verbinden.
Ah, okay. Das heißt, ich kann trotzdem weiterhin mein HubSpot, mein Pipedrive, mein Zoho, mein Stackfield, was auch immer verwenden.
Absolut.
Und okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden.
Ganz genau. Also es ist vergleichbar mit SuccessFactor oder SAP. Ja, viele SAP-Kunden haben x-beliebige HR-Lösungen, die auf anderen Plattformen laufen. Genauso wäre es bei unseren Kunden auch. Wir haben die Möglichkeit, beides anzubieten. Und das ist für uns als Anbieter natürlich eine große Flexibilität.
Mhm. Und du hast jetzt schon mal gesagt, ihr habt ungefähr 70% eurer Kunden sind existierende Salesforce-Kunden, 30% haben noch keine Salesforce-Instanz. Kannst du uns eine Einschätzung geben von der Größenordnung, über die wir sprechen, wie viele Kunden oder wie viel Umsatz ihr macht?
Genau, also wir sind noch unter 5 Millionen ARR. Genauere Zahlen kann ich an der Stelle leider noch nicht nennen. Grundsätzlich ist der ICP aber gehobener Mittelstand bis zum kleineren Enterprise-Unternehmen. Ja. Wir haben uns auch sehr bewusst für diese Sparte sozusagen entschieden. Zum einen, weil es natürlich in unserem Heimmarkt der Dachregion ein sehr starker Markt ist, auch von Salesforce. Und weil wir eben mit dieser Lösung auch eine Nische füllen, in der es relativ wenig Anbieter gibt. Ja, es gibt viele SMB-HR-Lösungen oder Lösungen bis zu einer Größe von 300, 400 Mitarbeitern. Und die nächste Haltestelle sind dann wirklich reine Enterprise-Tools wie Workday, wie Oracle oder SAP. Aber für diesen Mittelstand, ich sag mal 500 Mitarbeiter bis 5000, gibt es eigentlich keine Lösung. Und wir versuchen sozusagen, beides zu kombinieren. Die Einfachheit dieser Single Solution und die Komplexität einer Enterprise-Lösung. Und das ist eben auch die Entscheidung, warum wir uns dafür Salesforce entschieden haben, weil du eben über reine Konfiguration auf dieser Low-Code-Plattform sehr viel anpassen kannst. Und im HR ist es halt so, dass die Anforderungen natürlich von Business zu Business sehr ähnlich sind. Aber der Teufel hier doch im Detail liegt. Spezifikation und die individuellen Anforderungen sind doch sehr unterschiedlich. Und da haben wir eben gute Möglichkeiten, über die Plattform dann eben auch ohne Coding viel zu customizen.
Mhm. Okay, jetzt sind ja viele der Menschen, die uns zuhören, selber Founder oder CXOs in B2B SaaS Companies und stehen vielleicht auch vor der Wahl, macht ein ISV-Programm für mich Sinn oder ist es für uns besser, unabhängig zu bleiben? Welche Faktoren sollten GründerInnen denn deiner Meinung nach bei der Entscheidung berücksichtigen? Was ist da das Wichtigste?
Ja, also ich glaube, die Frage so alleine ist schwer zu beantworten. Wenn das Ökosystem rund um die Plattform stark genug ist und auch meinem grundsätzlichen ICP entspricht, dann macht das sicherlich Sinn, sich auch so einem ISV-Programm anzuschließen. Auf der anderen Seite limitiert es dich natürlich auch ein Stück weit, weil du natürlich schon in diesem Ökosystem gefangen bist und zusätzliche Kundengruppen anzugehen dann schwieriger wird. Für uns war es aber so, dass gerade im Dachraum oder auch in Westeuropa der Salesforce-Markt sehr, sehr stark ist, die Salesforce-Community sehr, sehr stark ist und auch die Kunden, die sich bewusst für Salesforce entscheiden, schon den Grundgedanken verfolgen, alles auf einer Plattform auch abzubilden. Ja, und dazu gehört neben Sales Service Marketing natürlich auch HR. Insofern hilft es uns und wir bedienen uns natürlich viele Live-Faktoren und Benefits, wie auch dem Partnersystem, was eben in der Dachregion von Salesforce sehr, sehr stark ausgebildet ist.
Was ist das, das Partnersystem?
Das Partnersystem sind einfach Integrationspartner. Salesforce verkauft ja am Ende nur Lizenzen. Die Integrationspartner sind Beratungsunternehmen, die eben in diesem Salesforce-Ökosystem die Projekte dann vor Ort durchführen. Die, IT- und Transformationsprojekte umsetzen beim Kunden und die sind natürlich sehr, sehr nah dran und das ist eben auch einer unserer Channels, die uns sehr helfen, an den Kunden zu kommen und über die wir eben auch gute Umsätze generieren. Ja, also wir verkaufen unsere Lösung nicht nur direkt an den Endkunden, sondern eben auch über die Implementierungspartner an Bestandskunden von Salesforce.
Okay, verstanden. Ich glaube, dann würde ich an der Stelle gerne mal so zwei unterschiedliche Szenarien aufmachen. Ja. Das eine Szenario ist eine Gründerin, ein Gründer, die wirklich Greenfield jetzt vor der Entscheidung stehen, auf welcher Plattform baue ich mein neues Produkt? Und das zweite Szenario ist ein Team, was schon 2-3 Jahre am Markt ist, erste Umsätze hat, ein bisschen Traction, vielleicht so irgendwo zwischen 1 Million und 3 Millionen ARR haben und vor der Entscheidung stehen, lohnt es sich für uns einem ISV-Programm anzuschließen? Und ob das dann Salesforce, HubSpot, ob es das AWS-Programm ist, Microsoft, Google Cloud, der lasse ich jetzt erstmal dahingestellt. Ja. Unter welchen Voraussetzungen kann ich diese Entscheidung direkt wieder beiseite legen und unter welchen Voraussetzungen sollte ich mich damit näher beschäftigen?
Also grundsätzlich für Szenario 1, es macht natürlich immer Sinn, in dem Moment sich einem ISV-Programm anzuschließen, wenn ich das Ganze irgendwie als Accelerator für mich und mein Produkt nutzen kann. Ich habe einen bestehenden Marketplace, auf dem ich vielleicht meine Plattform oder meine Lösung direkt schon mit anbieten kann. Ich habe eine Infrastruktur, die ich nutzen kann. Ich habe gewisse Security-Standards, die vielleicht dann auch schon für mein Produkt gelten. Also immer in dem Moment, wo ich vielleicht ja auch an eine Zielgruppe verkaufen möchte, die schon ein bisschen komplexer ist, macht das sicherlich Sinn, so eine Plattform zu nutzen und diese als Fundament und als Basis für meine Software einzusetzen. Bei dem zweiten Szenario muss man natürlich...
Ich halte noch einmal kurz nach. Ja? Kann und sollte ich als Mensch, der verantwortlich ist für Revenue Generation, dann auch davon ausgehen, dass ich diesen Revenue Split, wie ihr ihn jetzt erzielt habt, von 70-30 erreichen werde mit meinem ISV-Partner?
Ja, das ist, also liegt natürlich auch immer so ein bisschen an der Go-to-Market-Strategie dahinter. Aber ja, in die Richtung sollte es schon gehen, definitiv.
Okay, dann jetzt Überleitung. Du wolltest es gerade schon anfangen zu Szenario 2. Ich mache schon 1 Million ARR und denke mir, wo kriege ich denn jetzt mehr Wachstum her? Ich würde gerne schnell Richtung 3 Millionen kommen, dann schließe ich mich doch einem ISV-Programm an und dann kann ich nochmal 70% mehr Umsatz daraus generieren.
Klar, es ist immer ein bisschen die Frage der Komplexität. Also wie schwierig ist das, mich auch dem einzelnen ISV-Programm anzuschließen? Ja, ist es einfach nur eine API, die ich bauen muss? Ist es einfach nur eine Integration? Ist es ein Plugin? Ich glaube, es liegt sehr daran, wie die eigene Struktur ist und wie die eigene Software gestaltet ist. Ja, wir haben jetzt in unserem Fall eine sehr komplexe Lösung gebaut, die eben sehr umfangreich ist. Da jetzt mal eben kurz auf eine andere Lösung umzuswitchen, ist fast nicht möglich. Wenn ich jetzt aber in den Bereich, Sales Tool gehe oder einfach nur ein Plugin habe, dann macht das natürlich Sinn, weit zu streuen und mich vielleicht auch verschiedenen starken Partnerprogrammen anzuschließen. Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen den individuellen Fall betrachten. Grundsätzlich kann das aber für dieses zweite Szenario schon ein Benefit sein, wenn ICP und Plattform ja, so ein bisschen miteinander aligned sind.
Und kennst du konkret auch Cases, wo ein Unternehmen sich nicht nur einem ISV-Programm angeschlossen hat, sondern mehreren?
Ja, ich kenne eine ganze Menge davon. Und was wir immer wieder festgestellt haben, ist, dass Fokus schon sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, dass man auch im Messaging nachher sich auf eine gewisse Zielgruppe oder auf eine, ja, auf einen ICP irgendwo festlegen muss. Wenn ich jetzt im Bereich CRM gucke, Pipedrive-Kunden sind sicherlich anders als der klassische Salesforce-CRM-Nutzer. Insofern spreche ich mit anderen Businesses oder auch mit anderen Unternehmensgrößen. Die haben wieder andere Anforderungen und andere Komplexitäten. Insofern glaube ich, ist man gut damit beraten, sich den richtigen ISV auszusuchen, den richtigen Marktplatz auszusuchen und sich dann voll und ganz auf diesen zu fokussieren und dann eben auch gemeinsam mit dem Softwareanbieter dahinter, also mit der Plattform, zu verständigen und vielleicht auch einen gemeinsamen Approach zu finden, wie ich Kunden ja angehe.
Und ist das etwas, was ich ex ante rausfinden kann oder ist das Trial and Error?
Nee, da sollte ich mir natürlich im Vorfeld schon Gedanken machen. Ich sag mal, die ganzen Plattformen haben in der Regel Partnermanager, mit denen man eigentlich gut sprechen kann, die eben auch konkrete Partnerprogramme vorstellen können. Und in Gesprächen findet man dann eigentlich sehr, sehr schnell raus, ob das das Richtige für einen ist oder nicht und ob es da zu einer Partnerschaft kommen kann und sollte oder eben nicht.
Alles klar. Ihr habt euch dann dafür entschieden, ein ISV zu nehmen. Wie hat denn diese Teilnehmer am Salesforce ISV-Programm eure Vertriebsstrategie und das Wachstum von Flare HR ganz konkret beeinflusst? Kannst du da so ein paar Vorteile und vielleicht auch Herausforderungen nennen?
Ja, absolut. Also ich sag mal, im ersten Step haben wir unsere Lösung eigentlich als generelle HR-Lösung an alle Unternehmen angeboten, die irgendwo zwischen 200 und 2000 Mitarbeiter in der Dachregion gewesen sind. Irgendwann haben wir gesagt, hey, dieser Markt ist sehr competitive, wir müssen eigentlich irgendwas anders machen und was bringt denn unsere Lösung, was andere Lösungen nicht haben? Und das sind eben genau diese Punkte, die ich eben schon erwähnt habe. Wir sind eben anders customizable und können uns eben sehr individuell auf spezifische Anforderungen einstellen. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal gucken, was ist denn der klassische Salesforce-Kunde und wie können wir denn die Salesforce-Infrastruktur nutzen, um unseren Sales zu beschleunigen. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass wir sehr eng verdrahtet sind mit den ganzen SI-Partnern, also mit den Systemintegratoren und über Partner-Sales an den Kunden kommen. Des Weiteren sind wir sehr, sehr eng verbandelt mit den Account-Executives und Service- oder Solution-Engineers bei Salesforce, die eben sehr nah am Kunden sind und natürlich versuchen mit einer Lösung wie Flare den Gesamtscope noch interessanter für den Kunden zu machen. Das heißt, Kunden, die gezielt nach Plattformen suchen, die möglichst viel abdecken können. Genau. Und da bringt uns natürlich dann der AE mit ins Gespräch und sagt, hey, du kannst eben nicht nur Sales Service Marketing machen, sondern neuerdings auch HR. Und so wird er natürlich wettbewerbsfähiger im Vergleich zu anderen großen Plattformen. Und das hilft uns natürlich extrem, mit wenig Ressourcen relativ gute Umsätze zu fahren.
Okay, das verstehe ich. Wie sieht so eine Partnerschaft denn aus kommerzieller Sicht aus? Wie ist der Revenue-Split da verteilt? Und geht es auch darum, wer den Kunden gewinnt? Oder kannst du da eine Einführung geben, ohne jetzt zu sehr ins Detail auf Prozentpunkte zu gehen?
Klar, also wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir selber haben ein Partnerprogramm bei Flare. Das heißt, wir haben Partner, die einfach nur Referrals geben, schmeißen uns am Ende des Tages ein Lead über den Zaun und wir machen dann den vertrieblichen Prozess, machen auch das Contracting mit dem Kunden und je nach Umsatzgröße bezahlen wir dann einen Split an den Partner. Dann haben wir Partner, die uns quasi nutzen, um für sich selber Neugeschäft zu generieren, weil ja auch irgendwann da die Salesforce-Projekte abgeschlossen sind. Jetzt haben sie aber eine gute Relation zum Kunden und versuchen uns dann proaktiv beim Kunden zu positionieren, um eben das Implementierungsgeschäft für uns zu machen. Das ist für uns natürlich ein guter Case, weil wir weniger Ressource brauchen, um die Projekte umzusetzen. Der Partner hat ein Referral-Split bekommen plus eben ein neues Projekt. Und dann gibt es eben noch Reselling-Partner, die wir in bestimmten Märkten nutzen, die für uns, ja, ich sag mal, schwierig sind zu bespielen, die dann eben als Exklusivpartner auftreten und eben unsere Lizenzen verkaufen, den Support machen, aber eben auch den kompletten Sales-Cycle übernehmen.
Und müsst ihr von euren Umsätzen auch etwas an Salesforce abgeben oder ist das eine Win-Win-Situation dadurch, dass Salesforce in dem Fall sein Produktangebot ausweiten kann? Und ist froh, dass ihr da seid.
Ja, ganz so leider nicht. Also wir müssen schon auch einen Revenue Share an Salesforce abgeben, dafür, dass wir eben die Infrastruktur nutzen können. Davon profitieren wir aber am Ende. Ja? Also Salesforce ist natürlich als Innovationstreiber immer wieder dabei, auch neue Lösungen in die Salesforce-Plattform zu pushen. Jetzt ist natürlich ein großes Thema AI. Und das sind auch alles wieder alles Objekte, die wir dann nutzen können und wodurch wir wieder neue Mehrwerte an unseren Kunden weitergeben können. Insofern ist es nach wie vor eine Win-Win-Situation, aber umsonst ist es natürlich nicht.
Über welche Größenordnung sprechen wir da?
Ich würde sagen, im ISV-Bereich liegt das je nach ISV zwischen 15% und 25%.
Okay. Und gibt es dann an anderer Stelle signifikante Kosteneinsparungen für euch, dass ihr eine schlankere Entwicklung habt oder bestimmte Features nicht mehr selbst entwickeln musst, sodass ihr trotzdem auf eine gute Marge kommt?
Ja, total. Also wir sind natürlich mit einem kleinen Developer-Team extrem schnell. Ja, das liegt natürlich daran, dass wir auch an dieser Low-Code-Plattform uns bedienen können und einfach durch Konfiguration sehr viel bauen können. Alle Komponenten, die Salesforce zur Verfügung stellt, stehen auch uns als ISV-Partner zur Verfügung. Das heißt, wir bauen auf der nackten Plattform sozusagen das HR-Tool mit den Bausteinen, die uns da angeboten werden. Und gerade wenn es so um Thema Datenschutz geht, gerade wenn es um irgendwelche AI-Themen geht, wir müssen das jetzt nicht selber entwickeln oder uns da mit OpenAI auseinandersetzen, sondern wir kriegen sozusagen den Baukasten von Salesforce vorgesetzt und können uns dann aus den Legosteinen unsere eigene Lösung basteln. Und das gibt uns natürlich Geschwindigkeit und Flexibilität. Das heißt, im Grundwesen haben wir jemanden, der für uns mitprogrammiert und mitcodet und wir machen sozusagen dann nur das Feintuning beziehungsweise das Solution Design für unsere spezielle Industrie oder eben unsere Branchenlösung.
Ja, ich habe als einen der Kritikpunkte mal aufgeschnappt, dass man nicht mehr ganz so dicht am Kunden ist und eventuell die Produktentwicklung nicht ganz so schnell ist, weil man eben das Kundenfeedback nicht ganz so direkt bekommt, als wenn man eine komplett eigenständige Plattform entwickeln könnte und auch in seiner Lösungsumsetzung ein bisschen eingeschränkt ist. Inwieweit kannst du das bekräftigen oder auch entkräften?
Ich glaube, trifft bei uns jetzt nicht ein. Also ich bin sehr eng mit dem Produktmanagement bei uns und auch mit den Developern. Wir kriegen Kundenfeedback eigentlich in der Regel sehr, sehr schnell umgesetzt und wir sind auch sehr schnell oder sehr nah bei uns an den Kunden dran und verstehen eigentlich sehr, sehr gut, was der Need ist und wie wir den nachher in der Lösung umsetzen können. Insofern würde ich das jetzt eher entkräftigen wollen. Also bei uns trifft es in der Form nicht zu, dass uns das jetzt irgendwie limitiert.
Alles klar. Du hast verschiedene Software-Vertriebsrollen gehabt als Chief Revenue Officer, als Seller und stellst dir wahrscheinlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen von dir die Frage, wie kriege ich die Company aufs nächste Level? Wenn ich darüber nachdenke, wie du neue Kunden gewinnst, was treibt dich da um und welche Aspekte davon sind ISV-Programmteilnehmer spezifisch und welche sind auch verallgemeinerbar für auf alle Bereiche?
Also ich sag mal, einer der großen Vorteile bei uns, um auf das nächste Level zu kommen, ist natürlich die Internationalität von Salesforce selber. Ja. Der App Exchange ist weltweit gelauncht und wir sammeln eben über den App Exchange global Kunden. Ja, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Wir haben ein sehr internationales Kundenspektrum, aber dadurch auch immer wieder neue Anforderungen, weil natürlich alle Märkte auch ein Stück weit unterschiedlich sind.
In wie vielen Ländern seid ihr aktuell?
Aktuell in über 20 tatsächlich.
Und wie groß ist euer Team?
Im Bereich Development sind wir ungefähr 8 Personen. Wir haben
ein paar Kollegen, die auch gesorgt sind. Ich glaube, können viele Founder nachvollziehen, mit einem IT-Team oder Developer-Team von 8 Leuten 20 Länder zu machen, was das bedeutet.
Ja, total. Aber wie ich schon sagte, also viel ist einfach Konfiguration, aber du musst dich natürlich inhaltlich mit den Themen auseinandersetzen, ne? Weil HR natürlich schon komplex ist. Arbeitszeitschutzgesetz ist von Land zu Land in Europa sehr unterschiedlich. Und diese Anforderungen müssen wir natürlich dann immer wieder auch pro Kunde neu umsetzen. Insofern Fluch und Segen. Also wir kommen natürlich international immer wieder an neue Kundensegmente und auch Kundengrößen ran. Das auch über Salesforce oder über das Netzwerk und das Ökosystem. Aber auf der anderen Seite, klar, musst du auch darauf reagieren und dann Bock drauf haben, dich eben dieser Challenge anzunehmen und dann eben das zu delivern, was dort in den Ländern dann benötigt wird. Ne?
Und kannst du das steuern, ob ein Salesforce-Kunde in Australien, Indonesien, Timbuktu dann Flair HR auch sieht? Oder kannst du sagen, nee, ich möchte mich auf den Dachraum fokussieren?
Ja, also wir können das durchaus steuern. Also der App Exchange ist global aufrufbar. Es ist im Prinzip ein ganz normaler Marktplatz, in dem alle Salesforce-basierten Apps verfügbar sind. Genau. Und das hilft uns natürlich schon. Es gibt dann aber auch ganz spannende Länder und das ist eben vielleicht auch einer der Vorteile, die du eben angesprochen hast. Wir haben jetzt beispielsweise uns sehr bewusst dafür entschieden, in dem Salesforce App Exchange Japan unsere Lösung zu launchen, weil Japan einfach ein sehr schnell wachsender und gut durchwachsener Salesforce-Markt ist, mit sehr wenig nativen HR-Lösung, ja, und das hilft uns natürlich im Vertrieb schon, auch auf einem strategischen Level, über einen Marktplatz mit wenig Ressource unser Produkt zu platzieren und zu präsentieren.
Ja, wenn es dann in das Thema, jetzt hast du einen neuen Kunden gewonnen, dann verlassen wir die Sales-Domain und gehen in die Support-Domain. Jetzt kommt da jemand aus Japan, hat eine Frage, schreibt mir eine Nachricht mit Zeichen, die ich nicht entschlüsseln kann. Wie funktioniert das, wenn du Kunden aus 20 Ländern hast und einem relativ kleinen Team?
Ja, ChatGPT. Also wir haben natürlich Implementierungspartner dann in den jeweiligen Ländern. Ja. Das heißt, wenn wir in so ein Land gehen, beinhaltet das immer auch das dazugehörige Partnermanagement. Das heißt, unsere Kollegen aus dem Sales, die dann eben die Partner betreuen, gehen gezielt auf Implementierungspartner zu und versuchen dann eben Partnerschaften in den Ländern entstehen zu lassen, die uns dann eben mit den Kunden vor Ort helfen. Ja, zum einen natürlich, um eben auch neue Anforderungen ins Produkt zu übersetzen, aber eben auch um die Projekte umzusetzen. Sonst wäre das nicht möglich.
Alles klar. Jetzt hast du viele gute Sachen gesagt. Was sind denn die Herausforderungen und vielleicht auch die Nachteile, derer man sich bewusst sein sollte, bevor man sich einem ISV-Programm anschließt?
Ja, also ich sag mal so, was natürlich oft ein Thema ist, ist zum Beispiel die UI. Ne? Das heißt, wenn ich mich bei uns in Flair anmelde, dann habe ich eine Salesforce-Optik vor mir. Also das Look and Feel ist jetzt nicht so, wie wir es vielleicht selber bauen würden. Ja, wir sind natürlich große Salesforce-Fans und finden es auch so erstmal alles ganz attraktiv und schön. Das würde aber dem Standardkunden vielleicht ein bisschen anders gehen. Die vergleichen ja standardisierte HR-Lösungen, die natürlich alle fancy aussehen und so ein bisschen so designt sind, wie wir das heutzutage aus Social Media etc. kennen. Und wenn ich dann eben in diese Salesforce-Welt eintauche, ja, wirkt es immer so ein bisschen altbacken. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte für kleinere Kunden, die natürlich dann schon auch immer so ein bisschen intuitiv entscheiden und so ein bisschen nach Optik oder Wohlfühlgefühl oder Bauchgefühl gehen, dass du eben schon auch limitiert bist in der UI, in der UX, wenn du dein Produkt bauen möchtest. Mhm. Ja.
Macht es die Personalsuche schwieriger, dass du nach IT-Lern suchen musst, die in der jeweiligen Umgebung deines ISV-Programms auch schon Erfahrung haben? Oder ist der Markt an IT-Lern dadurch größer oder kleiner?
Nee, ich würde eher sagen kleiner, tatsächlich. Du brauchst natürlich im Bereich Development schon Leute, die sich auch mit der Salesforce-Plattform auskennen. Das Ganze zieht sich dann durch. Im Vertrieb kann es auch nicht schaden, wenn du schon mal in Salesforce drin gewesen bist und natürlich dann auch im Support oder Implementierung. Ne? Das ist ja auch ein sehr wichtiger Part bei uns. Wir verkaufen ja nicht nur, sondern wir implementieren auch selber und bieten dann eben den Bereich Customer Success für unsere Kunden mit an. Also sind nicht nur Softwarehersteller, sondern haben eben auch das Side-Business, dass wir sagen, gut, wir wollen auch strategischer Partner für unseren Kunden sein. Und da brauchst du natürlich Leute, die sich eben in diesem Ökosystem auskennen, die Plattform kennen und eben auch Plattformkenntnis haben. Das macht den Scope an potenziellen Mitarbeitern natürlich kleiner. Es macht die Mitarbeiter teurer. Und das ist sicherlich auch einer der Punkte, die man wissen sollte und mit in die Kalkulation oder in der Kalkulation berücksichtigen sollte.
Alright, also etwas kleinere Freiheitsgrade beim UI, schwierigere Mitarbeitergewinnung und gegebenenfalls damit verbunden auch etwas höhere Personalkosten. Gibt es noch einen dritten Faktor, den Leute auf dem Schirm haben sollten?
Ja, also man ist schon in seiner Bubble. Ja, das sollte einem klar sein. Ich glaube, muss ich eben von vornherein wirklich überlegen, passt es für mich, passt es mit dem Produkt und auch der Zielgruppe, die ich bespielen möchte. Aber wenn das gegeben ist, sehe ich da eigentlich keinen Nachteil, sondern eher einen Vorteil dran.
Alles klar. Und dafür gibt es dann ja auch Artists, dass du ab und zu aus deiner Bubble rauskommst, ja, und dich genau. mit anderen B2B-SaaS-UnternehmerInnen unterhalten kannst. Aber es ist wahrscheinlich auch ja cool, Leute zu sprechen, die in der Bubble drin sind, die dann einfach eine sehr spezifische Expertise auf dem Bereich haben. Aber natürlich ja. Schadet es nicht, auch mal andere Perspektiven und Sichtweisen kennenzulernen. Cool. Ich finde, das hat uns schon mal einen sehr guten Überblick gegeben. Welche Frage habe ich denn vergessen zu stellen zum Themenkomplex ISV-Programme oder was müssen wir unbedingt noch von dir wissen dazu?
Ja, ich glaube, wir haben schon sehr ausgiebig darüber gesprochen. Also grundsätzlich würde ich es jedem Softwarehersteller mal empfehlen, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu schauen, welche Marktplätze oder ISVs es gibt, die vielleicht auch für ihn spannend sein können. Ich würde zwingend empfehlen, mal mit so ein paar ISV-Partnermanagern zu sprechen, um einfach auch mal die Möglichkeiten auszuloten. Oftmals hilft das, um einfach ein besseres Verständnis für die Möglichkeiten auch zu bekommen. Insofern, ja, Augen offen halten. Es gibt viele gute ISVs, viele gute Marktplätze und das kann natürlich gerade jungen Unternehmen schon helfen, Traktion zu bekommen und einfach ja die ersten 1-2 Millionen ARR zu generieren. Wenn man da dann irgendwann steht, kann man immer noch mal gucken, ob man es doch wieder ein bisschen anders macht oder sich ein bisschen löst. Aber ich glaube, gerade für den Start ist es gut, die Unterstützung zu bekommen.
Du sagst jetzt lösen. Kommt man da so einfach dann wieder raus? Oder ist das eher wie ein Deal mit einem VC, dass das ein Bund fürs Leben ist?
Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Struktur an. In unserem Fall ist es ja so, dass wir schon uns sehr bewusst dazu entschieden haben, unser Angebot an Salesforce-Kunden auszurichten oder auf Salesforce-Kunden aufzurichten. Trotzdem haben wir aber die Möglichkeit, auch Whitespace-Accounts anzugehen. Das heißt, wir haben schon versucht, uns beide Optionen auch offen zu halten und da eben diese Flexibilität beizubehalten.
Ja, Abschlussfrage, die gar nicht so sehr in Verbindung mit dem ISV steht. Wie seid ihr eigentlich finanziert und finanziert euer Wachstum?
Genau, wir haben mehrere Angels an Bord, Lead Angels und jetzt auch seit neuestem 2 institutionelle Anleger, machen aber mittlerweile schon sehr viel aus eigenen Umsätzen und sind da eigentlich sehr gut aufgestellt.
Und sieht euer Wachstumsplan voraus, dass ihr nochmal eine größere VC-Runde raisen wird oder wollt ihr da weiter aus eigenem Cashflow wachsen?
Ja, das war grundsätzlich mal die Idee. Mittlerweile ist es aber eher so, dass wir uns so ein bisschen für die zweite Variante entschieden haben, dass wir aus eigenem Cashflow wachsen möchten und versuchen wollen, den Cap-Table so klein wie möglich zu halten.
Ja, alles klar, verstanden. Ich kann mich dem nur anschließen, die Ohren und Augen offen zu halten. Und wenn es da draußen jetzt jemanden gibt, der zuhört, der sagt, Thema ISV-Programm finde ich spannend. Ich würde gerne mal mit einem ISV-Manager sprechen. Wir haben Kontakte zu diversen ISV-Managern von den großen Plattformen. Also scheut euch nicht, mir da einfach eine Mail zu schreiben an janis@artist.net oder podcast@artist.net. Da erreicht ihr uns. Und bevor ich jetzt das Gespräch für Romain weiter ausweite, würde ich sagen, Romain, sag uns doch noch, wo die Leute unbedingt mal essen gehen müssen. Bei dir in der Nähe, bei einer Stadt deiner Wahl. Es kann Frühstück, Lunch oder Dinner sein. Wo müssen die Leute hin?
Also ich bin ja ein absoluter Imbiss-Typ. Insofern kann ich jedem, der in Hamburg oder in Hamburg-Mitte unterwegs ist, die kleine Pause in der Wolwitzstraße empfehlen. Klassischer Hamburger Imbiss, gute Currywurst, gute Pommes, gute Burger. Da auf jeden Fall hingehen. Kleine Pause in der Wolwitzstraße.
Guten Appetit und vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Romain. Hat Spaß gemacht.
Danke dir, Janis. Herzlichen Dank für die Einladung.
Wenn ihr jetzt noch Fragen zum Thema ISV-Programme habt, dann sprecht mich, also Janis, oder meine Co-Founder Matthias oder Julius auch gerne an, sodass wir eine Intro zu den jeweiligen ISV-Programmmanagern machen können. Oder wenn wir uns in Person sehen, zum Beispiel diese Woche in Münster beim Artist Summit Pre-Event oder nächsten Monat dann in Frankfurt. Ich freue mich drauf. Bis bald. Ciao, ciao.